Das Interview auf Radio Bembel FFM. Ungeschnitten und echt.
Ja, heute begrüßen wir hier am Telefon und natürlich für dieses Interview nämlich den Matthias Müller, geboren 1970 in Frankfurt am Main, ist unter anderem Feuerwehrmann, Schriftsteller und Verleger und dieses aber nur in Bruchteil seiner Beschäftigung und hat natürlich auch einen Spitznamen, man nennt ihn nämlich Maddy. Maddy, vielen, vielen lieben Dank und hallo, dass du dir die Zeit genommen hast heute für ein Interview. Wie geht's dir denn da draußen in der weiten Welt?
Geht's hervorragend. Erstmal ein herzliches Gute an alle Zuhörenden. Mir geht's gut.
Sehr schön. Und ich merke natürlich auch, wir kennen uns ja schon ein paar Tage. In gute Hesse mit ihm zu telefonieren, beziehungsweise ein Interview zu machen, dann weiß man wenigstens ganz genau, aha, da kommt jemand aus der Zivilisation. Nein, ein kleiner Spaß am Rande.
Aus Offenbach, gell?
Ja, gut. Ich meine, jeder hat so sein Handicap. Der eine ist verheiratet, der andere kommt aus Offenbach. Lieber Maddy, dass du Feuerwehrmann bist, Schriftsteller, Verleger, gut, das glaube ich, weiß eigentlich so gut wie jeder da draußen. Du hast natürlich auch noch, weiß Gott, andere Projekte am Start, aber auf die wollen wir natürlich erst einmal später drauf zukommen. Aber bevor wir jetzt erstmal loslegen, jetzt mal ohne Flachs, jeder hat natürlich so seinen Spitznamen, aber wie kommt man denn ausgerechnet auf den Spitznamen Maddy? Erklär uns das doch mal bitte.
Ja, da musste mein spanischen Freund Ermo fragen. Der hat im Kindergarten irgendwann mal Maddy zu mir gesagt und alle anderen auch gemacht. Das ist die einfache und ziemlich langweilige Geschichte meines Spitznamens.
Und jetzt kriegst du nicht mehr los?
Nö, ich höre auch gar nicht mehr auf Matthias oder so. Das ist irgendwie ein Fremdname für mich. Okay. Also meine Mutter sagt noch Matthias zu mir und meine Schwester. Also ganz wenige Leute sagen Matthias. Aber ganz ehrlich, mir gefällt der Name auch nicht so. Und Maddy finde ich irgendwie cooler. Macht irgendwie mehr Spaß. Und Maddy Müller hört sich sogar Müller gut an mit Maddy.
Okay.
So schön fluffig. Und aber wie gesagt, also seit dem Kindergarten werde ich nur Maddy gerufen und
okay.
Ist halt so, ne?
Und ich kann mir dann gut vorstellen, wenn die Mama das sagt, Matthias oder wer auch immer, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen böse und spricht dich mit erhobenem Finger an.
Ja gut, ich bin jetzt auch keine 12 mehr. Ist jetzt nicht so, dass mir meine Mutter noch irgendwie Angst machen könnte. Aber die sagt ja grundsätzlich Matthias zu mir. Von daher ist es nicht jetzt.
Okay.
Ich war ja auch so ein braves Kind, ich wurde ja nie ausgeschimpft.
Wir wollten eigentlich schon ein Interview machen, ohne dass du uns anlügst.
Ich muss ja die Wahrheit sagen, scheiße. Ne?
Maddy, trotz alledem, es wird ein bisschen wackelig, unser Gespräch, denn irgendwie scheint es wohl mit deinem Handy nicht so ganz zu funktionieren, aber wir holen das Beste raus. Machen wir doch gleich mal weiter. Schriftsteller. Schaut man auf Portfolio anderer Schriftsteller so an, entdeckt man ja meistens, ja, ich sage es mal, 3 oder 4 geschriebene Bücher, aber bei dir sieht es jedoch ganz anders aus. 12 Bücher an der Zahl. Ich hoffe, ich habe da richtig gezählt. Wie muss man das verstehen? Ist es bei dir schon so eine Sucht, Bücher zu schreiben oder prallen einfach zu viele Ideen auf dich ein oder musst du einfach deine kreative Art immer wieder anreizen? Oder wie sieht es denn da aus? Ich hoffe, dass ich da auch richtig recherchiert habe. 12 Bücher.
Ja, 12 Romane. Und wenn du jetzt die Viertelstündchen noch dazu machst, die ich eigentlich auch mehr als die Hälfte geschrieben habe, weil die Zwischentexte habe ich geschrieben und noch eine Kurzgeschichte dazu, da sind wir jetzt bei 15 oder 16 Büchern. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch ein bisschen den Überblick verloren, ehrlich gesagt. Aber letztendlich ist es einfach für mich... Ich will nicht sagen eine Flucht aus dem Alltag, aber das ist einfach, ich liebe das einfach, in diese Geschichten einzutauchen und mir da was zurechtzuspinnen. Und wenn ich schreibe, dann läuft es im Kopf wie im Film ab. Und das ist einfach für mich ein Riesenausgleich zu meinem Job von der Berufsfeuerwehr, weil da siehst du ja Sachen, die du im normalen Leben nicht siehst. Mhm. Und irgendwo brauchst du da einen Ausgleich, damit du nicht durchdrehst. Und das ist mein Ventil einfach, meine Selbsttherapie, wo ich in andere Welten auch eintauchen kann. Und was auch ein echtes Problem ist, ist die Inspiration, die überall auf mich einballert. Also ich bin so ein Mensch, der wird... Also ziemlich schnell getriggert von irgendwelchen Sachen. Also ich habe ja auch einen Arsch voll Kurzgeschichten geschrieben und diese Kurzgeschichten sind eigentlich fast immer irgendwelche schrägen Gedankengänge, die mir kommen oder die mich halt treffen wie ein Blitz. Ja. Also ich habe zum Beispiel, weiß nicht, ob du das kennst, Ach Gottsche Sprasslotsche, das kennt man ja.
Ja.
Und, aber der Spruch geht ja noch weiter, wusstest du das? Nee. Der heißt, ach Gott, du sprachst Lotsche, sie be Kinder und kein Mann, die Kinder haben die Lois und Lotsche kein Kamm. Und das hat meine Frau, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren dann, also ich weiß nicht, ich habe so, ach Gott, du sprachst Lotsche und die hat es dann vollendet. Und dann sag ich, was? Allein ist mein Kopf explodiert. Wie viele Fragen sich da auftun in diesen zwei Sätzen? Ja, wieso hat die sieben Kinder? Ist sie bekloppt? Ja, warum hat die keinen Mann? Wo ist der Typ? Sind es mehrere Väter? Warum hat die keinen Kamm? Wieso haben die Kinder Läuse? Warum machst du nichts gegen und hin? Ne? Das ist alles in meinem Kopf innerhalb von einer Sekunde durchgeballert und dann musste ich das aufschreiben und habe halt diesen Gedankengang dazu aufgeschrieben und so funktioniert es halt bei mir. Und es ist eigentlich auch wieder ein Problem, weil ich mich sehr, sehr oft auf meine Inspirationsgabe dann verlasse.
Okay.
Aber es funktioniert halt scheinbar immer irgendwie. Wenn ich irgendwelche Termine habe, zum Beispiel jetzt hier Haus am Dom in, was nicht, liegen zwei Wochen, da habe ich letzte Woche irgendwann den Klick gekriegt. Das war so eine Themenvorgabe. Wenn Frauen schreiben, wird es gefährlich, Männer aber auch. Konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann habe ich das halt aufgeschrieben. Und jetzt habe ich in vier Wochen haben wir eine Veranstaltung, da habe ich auch noch nichts gemacht. Ich warte halt einfach, bis es mich küsst. Und irgendwann habe ich mal ein Problem, wenn es mich nicht küsst. Aber bis jetzt hat es immer geklappt. Aber das ist eigentlich so das, warum ich schreibe, um einfach diesen Chaos im Kopf wegzukriegen. Einfach.
Okay.
Weil ich, also in jeder Ecke, weil die Leute fragen immer, wo kriegen sie denn ihre Ideen her? Du, wenn du durch einen Raum gehst, in jeder Ecke stehen fünf Geschichten. Dann musst du einfach nur sehen. Du kannst über jeden Ventilator irgendwas schreiben, ja. Also wenn du nur halt verrückt genug bist und
ja, also, mir gehen die Ideen auch nicht aus. Also, vielleicht ja nicht, vielleicht kann man das ja auch so, ich weiß es ja jetzt nicht, ich bin ja kein Schreiber, um Gottes Willen, wenn ich ein Buch schreiben würde, das wird nie ein Buch werden, das wird nicht mal eine halbe DIN A4-Seite sein. Ich kann mir gut vorstellen, das ist so, ja, ich sag jetzt mal vergleichbar vielleicht auch mit einem Fotografen, also immer mit brutalst weiten, offenen Augen durch die Welt laufen und dann entdeckt man das natürlich halt auch. Ich sehe es ja auch bei mir hin und wieder mal, was man alles so entdeckt, wenn man einfach nur draußen im Café sitzt und gar nicht mit einem Partner quatscht, sondern einfach auch mal die Leute nur beobachtet.
Das ist Gold.
Schon, ne?
Ja, also ich habe angewohnt, einmal im Jahr fahre ich so 3 bis 4 Tage allein in die Berge mit meinem Hund. Und ich tank dann auf, ne? Und dann bin ich da alleine und die ganze Welt bleibt draußen und alle können mich am Arsch legen, auf Deutsch gesagt. Und das genieße ich einfach. Und dann sitzt du aber auch abends alleine im Restaurant. So, und ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann nicht Instagram leer liest, sondern ich bleib dann hocken und gucke mich um. Und dann schnappst du auch die ein oder anderen Gespräche auf. Und das ist Comedy Gold. Pures Comedy Gold. Ja. Also ich war, der Klopper war, da war eine Familie neben mir und die haben irgendwie so kein Gespräch zustande gebracht. Ne? Also es war so peinliches Schweigen, also es war ganz komisch, so die Stimmung. Ne? Und ich glaube, also wenn ich das richtig gedeutet habe, war es dann wohl irgendwie der Schwiegersohn, der dann ein Gespräch in Gang bringen wollte und sagt dann, ja, hat denn der Wirecard-Prozess schon begonnen? Da denke ich mir, wenn du ein Gespräch anfangen willst, wieso mit einem Art-Prozess, ja? Und also das war schon wir. Aber das Dumme ist, der Typ, also der Vater, der am Kopfende saß, also klassischer Patriarch, ne, der ist daraufhin in eine Antikapitalismus-Rede verfallen vom Allerfeinsten. Der hat da vom Leder gelassen, diese Schweine, die Gierigen und der Kapitalismus und bla bla und hat da vom Leder gelassen, hat sich da reingesteigert. Ne? Also ich glaube, das wollte der. Der wollte einfach nur ein Gespräch in Gang bringen und hat den halt getriggert. Und dann ist der da abgegangen und in dem Moment kommt die Bedienung und fragt, alles in Ordnung bei Ihnen? Und er sagte, nichts ist in Ordnung, die ganze Welt dreht durch.
Ach du Heiland.
Und die Bedienung, was ist denn jetzt los, was hab ich gemacht? Ja. Und sowas passiert ja halt da, wenn du da einfach sitzt und die Leute
beobachtest. Ja klar, ja natürlich.
Das ist unfassbar und das macht mir so einen Spaß halt auch. Ja. Also einfach zu beobachten, was andere Menschen für... Naja, Sachen machen, ne?
Ja, natürlich.
Und,
ja.
Das kannst, und wenn du das bisschen auf die Spitze treibst, dann kannst du da eine wunderbare Satire draus machen. Und das sauge ich alles in mich auf. Das macht mir so einen Spaß, ja.
Gibt es auch mal so Phasen bei dir, Ja, ich weiß nicht, wo du einfach da mal da sitzt und sagst so, meine Güte, jetzt habe ich aber einfach mal Lust, wieder was Neues zu schreiben, aber mir fällt momentan überhaupt nichts ein, dass du dann einfach nur da sitzt und versuchst da auf Biegen und Brechen irgendwie ein Thema zu finden oder einen Titel zu finden oder wie auch immer. Nee, oder nee. Sagst du dann einfach, nee, also entweder es kommt oder es kommt nicht.
Ja, also ich habe schon meine nächsten drei Bücher im Kopf.
Okay.
Also das ist, also nächstes Jahr, das würde dich vielleicht auch interessieren, da schreibe ich ein Buch über Sigi, Gary und Erwin, wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, der SG und E, die mit einem klapprigen VW-Bus nach Sevilla fahren, ohne Eintrittskarten zu haben. Und es ist ein klassischer Roadmovie einfach, ja, die dann hier in Frankfurt starten und samstags losfahren, damit sie mittwochs in Sevilla sind und halt da diverse Abenteuer erleben. Und von diesen drei Kerlen habe ich schon zwei weitere Romane im Kopf.
Okay.
Also das ist, weiß nicht, wenn ich mal eine Idee habe und die auch gut finde, dann das kommt von alleine. Also das fließt.
Okay.
Wesentlich schwieriger ist es, ein Krimi zu schreiben. Also da habe ich mir, also ich habe ja diese Grotte und Schaft-Serie geschrieben, die drei Bücher. Richtig Arbeit dann, weil ja, Krimi muss stimmen. Ja.
Okay.
Aber wenn du so ein Roadmovie, die Geschichte erzählt schon selbst. Ja. Also ist ja so, dass du, das, ja, wie soll man das erklären? Ich lass die einfach machen.
Okay.
Ja. Also das ist für jemanden, der nicht schreibt, vielleicht schwierig zu verstehen. Aber es ist so, ich schreibe das einfach nur auf, was denen passiert, weil das passiert denen von alleine. Weißt du? Also ich lass die laufen.
Ja, ja, ja.
Und guck denen einfach zu, was sie für einen Scheiß machen da auf der Reise und in welche Sachen die geraten und schreibt es dann quasi mit. Ja, also es ist einfach.
Sind es dann bei dir so Bilder dann im Kopf, dass du das dann praktisch wie so ein, ja, ich sag mal, so ein Film auch dann im Kopf hast oder siehst du dann, oder ich sag mal, oder siehst du dann nur die Wörter, die du dann auch sofort dann aus Papier jagst?
Nee, ich seh den Film komplett.
Okay.
Also ich bin dann richtig im Flow und dann schreibe ich einfach auf, was da passiert.
Aha.
Also wie so ein Zuschauer eigentlich, ne?
Ah, okay.
Also die Geschichte läuft in meinem Kopf los und ich schreibe dann auf. Also das ist so wie so ein Prozess einfach, ja. Das
ja,
ist
ja
schwer zu erkennen, wie das
ist. Nein, überhaupt nicht. Das ist, nee, ich denke mal, das wird auch jetzt jeder verstehen und ich finde es auch eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Denn wie schon eingangs erwähnt, für mich wäre es überhaupt nicht. Ich bin vielleicht so ein mittelschwerer Verbalakrobat, aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste da was schreiben. Nee, das geht jetzt gar nicht. Lass uns doch nochmal zurückkommen. 12 Bücher, naja, machen wir noch ein bisschen dazu, hast du ja gesagt. Das waren 15 und gibt es für dich denn jetzt eigentlich so ein Favorit, so ein Buch, wo du jetzt sagst, ihr da draußen, ihr liebe Leute, also ich habe da so ein Ding, das müsst ihr unbedingt lesen. Und sag doch auch mal vielleicht auch mal ein bisschen was darüber.
Also mein Lieblingsprojekt waren eigentlich diese Viertelstündchen Frankfurt. Das sind 4 Bücher, die sind jetzt nicht allzu dick, die haben so, weiß nicht, 2 Zeilen pro Stück. Und das war so, also ich hatte ja, also den Verlag, den habe ich ja jetzt abgegeben vor ein paar Jahren, weil das einfach zu viel wurde.
Okay.
Also es war so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, du machst jetzt nur noch das und gehst pleite oder du gibst es jetzt halt ab und ja, siehst zu, dass es überlebt.
Irgendwie dein Handy spinnt gerade wieder ein bisschen.
Ja, okay. Ist jetzt besser. Hallo?
Ja, es geht. Ja. Geht. Nee, wie ich habe ja schon gesagt, es gibt ja viele Leute, die telefonieren und haben ja dann einen gewissen Hospitalismus, die dann immer links und rechts rumlaufen. Aber du hast ja gesagt, es ist ein bisschen schwierig. Diese Viertelstunde, das sind jetzt 4 Geschichten, oder?
Das sind 4 Bücher, wir haben die Stunde voll gemacht, ja.
Aha.
Und das Konzept des Buches ist halt, oder dieser Bücher ist, dass wir möglichst prominente Frankfurter oder aus der Umgebung gesucht haben. Also da sind zum Beispiel Henny Nachtsheim, Tim Frühling, der Holger Weinert, die Sibylle Nicolai, wen haben wir denn noch hier? Daniel Holbe, Bestseller, Krimi-Autor. Also der schreibt ja die Andreas Franz Krimis.
Okay.
Und solche Kloppe haben wir da reingepackt. Die haben wir alle einfach doof angeschrieben, der Bock da mitzumachen. Und die haben alle sofort zugesagt. Also es gab, der Einzige, der abgesagt hat, war der Jörg Bombach. Aber der hatte einfach keinen Bock. Das hat er auch so zugegeben. Also schreiben nichts für mich. Der Thomas Ranft ist dabei von der Wetterfrosch, ne, vom
Hessischen Rundfunk.
Und solche Leute sind da drin. Und die Idee war halt, eine Geschichte zu schreiben, die in Frankfurt spielt, was mit Frankfurt zu tun hat. Und innerhalb von lesbar sein soll. Also es ist dann so eine gewisse Anzahl von Zeichen, die vorgegeben war, und alles andere war frei.
Okay.
Ja. Und wir haben ja in diesen, es waren jeweils 10 Autorinnen und Autoren pro Buch, haben 40 Geschichten, und es gab noch nicht ein einziges Mal eine Kollision, dass einer die gleiche Idee hatte. Also es sind 40 verschiedene Grundideen in diesen Geschichten drin, und eine besser als die andere.
Oh, prima.
Also das ist, und zwischen den Kurzgeschichten habe ich dann informative Texte, also wir nannten das dann Angeberwissen für Partys, Sachen halt über Frankfurt geschrieben. Was die wenigsten ja wissen, ist, dass der Flughafen erstmal am Rebstockgelände war, oder wie viele Brücken wir haben und was die so für eine Geschichte haben. Und ich habe auch zum Beispiel die Legende von der alten Brücke aufgeschrieben, nochmal neu erzählt. Quasi, okay. Also aus der Sicht des Baumeisters, ja, also die Legende, die kennt man ja, aber die wird ja immer nur so grob dahingeschmissen.
Ja, ja.
Aber ich weiß halt, wie es wirklich war, weil ich war dabei.
Ja, ich sag mal, die alten Leute, wie wir beide zum Beispiel, gut, das wissen wir ja natürlich dann schon. Wir haben ja auch hin und wieder mal, glaube ich, damals in der Schule aufgepasst, und da wussten wir dann schon so, wo der Flughafen mal war oder wie auch immer.
Ja.
Eine andere Geschichte, natürlich, Bücher, ich glaube, das ist eh wahrscheinlich sowieso dein Hauptaugenmerk, aber zu dem Schreiben von Büchern kommen natürlich noch ein paar andere Geschichten dazu, nämlich Podcasts. Und so wie ich gesehen habe, ist die Liste ja auch nicht gerade unbedingt kurz. Und sag mal, wie viel sind denn zurzeit Podcasts am Start und welche Themen behandelst du da an denen?
Also richtig am Start habe ich jetzt nur noch zwei, weil also ich hatte auch einen über die Feuerwehr. Der war auch relativ erfolgreich, aber der erinnert mich immer an die Arbeit. Deswegen habe ich den jetzt vor 2-3 Wochen eingestellt. Weißt du, das ist so, wenn du die Arbeit mit nach Hause nimmst, quasi.
Ja.
Also das war, ich habe ja auch ein Buch über meine Zeit bei der Feuerwehr geschrieben. Das heißt ja, und ich denke, es ist alles. Und da habe ich halt einfach, das war aber auch so ein Psycho-Ding. Ich musste das alles verarbeiten in meinem Kopf. Diese ganzen Einsätze, die ich da erlebt habe, habe ich auch geschrieben, dann sind die weg. Ja, das ist für mich super Therapie. Und wenn wir ein Buch draus machen können, warum nicht? Und darauf basierend habe ich dann diesen Podcast gemacht, und da habe ich halt versucht, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Also ich habe zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffen und sowas hatte ich ein Interview. Oder hier die Grubenwehr und solche Sachen halt. Ne? Da hatte ich halt Interviews gemacht. Aber wie gesagt, das war mir zu viel Feuerwehr und Beruf. Aber mein Lieblingspodcast und der auch am längsten läuft, ist Im Podcast-Sumpf, heißt der. Den mache ich zusammen mit der Tina Becker. Und da geht es um Podcasts tatsächlich. Also wir stellen in jeder Folge jeder zwei Podcasts vor. Also pro Folge gibt es 4 Tipps.
Okay. Und
das ist ein Podcast, der ist aus der Not geboren. Das war auch mein erster. Also es war so, dass ich Podcasts gehört habe und habe aber nichts gefunden, was sich hören lässt.
Mhm.
Also es war total schwierig, einen Podcast zu finden, der nicht anfängt so, hallo, ich bin die Lisa, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weißt du? Und das ist, boah, Hölle. Ja.
Und, stimmt, aber wirklich.
Ja, ist so. Und meine Kumpels haben gemeint, ich wäre voll witzig, deswegen mache ich jetzt einen Podcast, weißt du? Boah, schlimm.
Ja, und, da habe ich aber auch schon, da habe ich aber auch schon wirklich so einige entdeckt, wo ich dann einfach sage, Leute, lasst es. Dann hört auf damit und dann, was weiß ich, macht irgendwas anderes. Ich hätte beinahe gesagt, schreib ein Buch. Nein, aber das will ich eigentlich nicht sagen.
Nein. Hör Podcasts. Ja, ist auch gut.
Ja, das stimmt.
Brauchen wir auch, ja. Du weißt, du hörst dann ganz genau, die sitzen irgendwo in der Küche oder sowas, ja, und nehmen über ihr Laptop-Mikrofon auf. Ja, und also geärgert, und die Tina auch. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt machen wir es richtig, jetzt machen wir einen Podcast und suchen die besten Podcasts aus dem Podcast-Sumpf raus. Also das ist für uns Perlentauchen, nennen wir das. Ne? Wir tauchen nach den Perlen im Podcast-Sumpf und ziehen dann immer pro Folge 2 Stück raus. Wir haben jetzt, sind jetzt, glaube ich, bei Folge 60 angelangt, also haben wir jetzt 240 Podcasts rausgezogen.
Ach, super.
Aus dem Sumpf, die wir als hörenswert empfinden, die auch einen gewissen Qualitätsanspruch haben. Und am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil wir hatten es nach Themen sortiert. Und mittlerweile haben wir das jetzt nicht mehr nach Themen sortiert, sondern nach Qualität. Also jeder kann sich dann aussuchen, was er will. Und also wir legen auch mal das Augenmerk auf unbekannte Podcasts. Also wir suchen richtig. Also nicht hier die Top-Dinger, die, Ahnung, wie ist das, Salami Baklava oder wie das heißt da, das brauchen wir ja nicht zu empfehlen, die sind ja von alleine stark.
Ja, aber jetzt mal, man kann ja nicht einfach hingehen und zündet sein Mäusekino auf, andere Leute sagen Laptop oder wie auch immer. Das ist ja dann auch nur ziemlich zeitintensive Geschichte, oder?
Ja, gut, du musst aber erstmal ein paar Mark investieren, damit du dein Equipment hast. Wenn du also zum Beispiel musst du dir mal ein ordentliches Interface besorgen und ein ordentliches Mikrofon.
Ja, klar.
Natürlich erstmal ein bisschen was, aber wenn du da Bock drauf hast, dann ist es eigentlich egal.
Ja, aber auch das, ich meine aber auch das Raussuchen, ne? Ich meine, du musst da ja recherchieren. Es gibt ja, ich weiß ja gar nicht, wie viele Millionen von verschiedenen Podcasts es gibt. Und ich gehe mal davon aus, die Erfahrungswerte werdet ihr wahrscheinlich schon haben, dass da der größte Teil ja dann ja auch Schrott ist, wie du ja eben schon so mal ganz leicht angerissen hast. Aber da was Anständiges zu finden, um das dann auch in eurem Podcast wiederum dann auch mal zu präsentieren, das ist, dauert doch, oder? Also da bist du doch sicherlich unter der Woche permanent dran.
Ja, muss man schon sagen, aber das Gute ist, ich habe einen Hund, der muss dreimal am Tag raus und da höre ich mir Podcasts an.
Achso, ich wollte gerade sagen, lässt einen Hund raus und du bist zu Hause und guckst mal.
Genau, geht der Weg. Ne?
Der hat ja sein Revier.
Kochen oder sonst irgendwo, ja. Also ich, egal wo ich gehe und stehe, versuche ich einen Podcast zu hören. Und also mittlerweile hast du auch so ein bisschen einen Blick. Man muss aber auch sagen, dass diese Hallo, hier ist die Lisa, die sind sehr viel weniger geworden.
Okay.
Weil sich da doch einiges getan hat in den letzten Jahren. Und also die Qualität ist schon besser geworden. Aber du findest immer so diese Küchenpodcasts, nenn ich's mal. Was ich halt komplett ausblende, sind Laber-Podcasts, sogenannte. Also die interessieren mich halt gar nicht. Für mich muss ein Podcast ein Thema haben.
Ja.
Weil wenn du, du kannst halt einfach nicht quer einsteigen beim Laber-Podcast, weil du einfach die Insider-Witze dann auch gar nicht mehr verstehst. Ja, das ist halt so das Problem.
Ach, du meinst also so diese Labergeschichten, wo dann einfach drei Leutchen irgendwo da sitzen, haben einen 12er Bämbel in der Mitte stehen und quatschen dann irgendwie ein Zeug runter. Hauptsache, das wird gefüllt auf eine halbe oder dreiviertel Stunde. Ja, stimmt, da hast du recht, ja.
Die machen mir auch keinen Spaß, weil das irgendwann wird es belanglos einfach.
Ja, klar, ja.
Also wenn ich mir irgendein dummes Gebabbel anhören will, dann gehe ich auf die Arbeit oder in die Kneipe. Da habe ich also von daher interessieren die mich schon mal gar nicht und die werden bei mir schon mal komplett rausgefiltert. Was ich sehr, sehr gerne mag, sind abgeschlossene Podcasts, also es sind so Projekte. Also es gab zum Beispiel mal einen Podcast, der war super interessant, da ging es um eine Flucht aus der DDR.
Okay.
Oder dann hat also meistens sind es ja auch junge oder jüngere Leute, die so eine Familiengeschichte haben und die dann Journalisten sind und das in den Podcast aufarbeiten. Also das ist auch mal sehr interessant. Mhm. Also diese eine Fluchtgeschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie der Podcast hieß. Und dann war zum Beispiel eine, die auch nach der Wende geboren wurde und dann einfach ihre Mutter gefragt, wie war denn das damals so?
Okay.
Ja, und dann hat die mit ihrer Mutter drüber geschwätzt, wie es halt in der DDR war. Was meiner Meinung nach sowieso ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Also diese Ostalgie, das finde ich auch ein bisschen.
Aber das ist natürlich schon so eine Geschichte, wo ich sagen muss, naja gut, das kann ja nur interessant sein, weil es ist halt jemand da, der das auch definitiv erlebt hat und nicht einfach irgendwie gelesen hat und dann rausrotzt, sage ich jetzt mal so ganz primitiv, sondern das sind halt wirklich eigene Erfahrungswerte, die dann da in dem Podcast auch verarbeitet werden. Das finde ich dann, ich persönlich ja dann auch viel interessanter, ne? Weil es halt wirklich kein, ich habe gehört oder es könnte gewesen sein und ne, so dieses Pauschale ganz einfach. Sag mal, lass uns doch nochmal ganz kurz zurückkommen bezüglich deinen Büchern oder das Schreiben. Wann ging das denn eigentlich bei dir los mit dem Schreiben? War das schon früher so als Kind, wo du gesagt hattest, na, die Lehrerin hat mir gesagt, ich soll jetzt einen Aufsatz schreiben und du warst ganz gierig und anstatt eine Seite, was dir aufgegeben wurde, wurden es auf einmal 3, 4 oder 5 und die Lehrer oder Lehrerinnen haben dann die mittelschwere Krise bekommen oder kam das dann erst viel später bei dir?
Also bei mir war es eigentlich in der Regel immer 12 beim Aufsatz.
Entschuldigung.
Und tut mir leid. Ich habe mich immer gefreut, wenn ein Aufsatz dran kam, weil da wusste ich, also ich konnte schon immer schriftlich labern und habe das dann echt ausgekostet. Und das hat mir auch immer schon riesen Spaß gemacht. Aber ich habe das so in der Schulzeit gar nicht so gerafft, dass mir das liegt. Ne? Ich wusste halt nur, Aufsatz, komm her, schüttel dich aus dem Ärmel. Und wenn es dann aber irgendwie so knifflig wurde mit irgendwelchen detaillierten Antworten oder so, dann war ich dann halt, ich habe ja auch nie gelernt, Mut zur Lücke, aber so richtig festgestellt ist, also ich habe hier schon immer gelesen, also seit ich 12 bin, habe ich ein Buch in der Hand. Ja.
Ich habe auch gelesen, und Comics, aber ich bin nicht weitergekommen damit.
Clever und Smart.
Richtig. Woher ich weißt du?
Asterix, Clever und Smart und Masipulami und was wissen wir da?
Ja, U-Comics und so, ja, Matt. Ja,
die Schlampe. Matt,
best, ja. Boah, Weltklasse. Ja. Alfred ja, E. Neumann.
Habe ich auch gern gehabt, ja, aber ich habe halt auch gern ein richtiges Buch immer in der Hand gehabt. Mittlerweile bin ich auf einen E-Book-Reader umgestiegen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Büchern. Und aber das Lesen war schon immer da bei mir. Also auch Geschichten lesen, ja, fand ich immer gut, da muss ich immer eintauchen. Und irgendwann, also ich habe 1995 bei der Feuerwehr angefangen und dann ist nicht mehr so viel mit Schreiben. Ne? Du schreibst maximal einen Einsatzbericht, das ist aber, naja, sagen wir mal, belletristisch nicht herausfordernd. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich meine eigene Sprache nicht mehr so richtig kann. Und da habe ich gedacht, nee, das will ich mir bewahren, weil auch die Sprache bei der Feuerwehr doch sehr einfach ist, sagen wir es mal. Ja, ihr, du, hol den Schlauch, spritzer drauf. Das ist so ein Standardsatz.
Aber jetzt mal, Matti, jetzt mal ohne Flachs, was soll denn Feuerwehr sonst sagen? Also, wenn es ja, da vorne brennt, halt so, ja, soll er dir irgendwie halt durch die Blume noch irgendwie erstmal vorher das Impressum vorlegen und dann sagen, ist, wenn du eventuell Zeit hast, das wäre es ganz nett, wenn du jetzt da mal das Feuerchen ausmachen machst.
Ja, genau, das geht nicht. Ne? Ich sage, Feuerwehr muss dumm, dick und wasserdicht sein. Ja. Und muss funktionieren. Du da rein, mach alles kaputt, ja. Und das ist halt sehr grob, ja. Und ich wollte halt so ein bisschen den Gegenpart mit der Kultur. Das ist jetzt ja verschiedene Kulturprojekte, die ich ja noch mache und auch Moderation im Haus am Dom. Das ist was ganz andere Welt, weil das ist so eine intellektuelle Ebene. Da passe ich eigentlich gar nicht hin. Also ich habe da so eine Talkshow, die heißt Die Macht der Worte und das ist, für mich sehr herausfordernd, aber es macht auch wieder Spaß. Und ich suche mir immer irgendwelche Projekte, die ich durchsetzen will. Ja. Aber das Schreiben an sich ist so mein Kernding, was ich eigentlich glaube, ich bis an mein Lebensende machen werde. Solange ich irgendeine Taste drücken kann oder einen Stift heben, werde ich das tun. Und ob das jetzt letztendlich gedruckt wird oder nicht, meine Güte, bis jetzt hatte ich immer Glück, dass es irgendeiner gedruckt hat. Aber ich wollte mir einfach die Sprache bewahren, in Schrift auch und im Ausdruck und habe dann halt einfach angefangen zu schreiben und na gut, dann war es irgendwann fertig. Ich habe es ja eigentlich auch nur fertig geschrieben, weil meine Frau gesagt hat, das machst du eh nicht. Das war dann auch nochmal so ein Ansporn, wo ich dir zeige, ich es Fräulein. Und naja gut, jetzt haben wir 15.
Sag mal, deine Frau, die scheint dich wohl dann schon so ein bisschen im Griff zu haben. Sei mir nicht böse, lieber Matti, ich habe jetzt eben gerade mal zwei Sätze von dir nicht mitbekommen. Ich werde die noch nachlesen, weil ich habe gerade Pipi im Auge gehabt. ja, es tut mir leid, ich musste gerade mein T-Shirt mal nutzen, um mir die Tränen aus dem Auge zu machen. Weil ich habe mir das gerade nochmal bildlich vorgestellt mit der Feuerwehr, zumal mein Arbeitskollege ist auch einer, der bei der Feuerwehr ist, hier in Offenbach. Ja. Und ich kenne auch die Sprache, wirkt hin und wieder sehr militärisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, so ey ist eine völlig übliche Anrede.
Ja, schon, ne? Lass uns doch nochmal auf dein letztes Thema nochmal kommen. Wir haben uns ja kennengelernt gehabt im Frankfurter Stadtradio und du bist ja dann leider dort weggegangen, wobei ich aber jetzt zum Glück vor geraumer Zeit und deswegen bin ich ja auch wieder auf dich dann zugekommen, indem ich mitbekommen habe, dass du ja bei Radio Rüsselsheim sendest.
Ja, auch nicht mehr. Also
auch nicht mehr? Wie, was?
Nee, das war mir zu aufwendig, da immer hinzufahren, oder? Den ganzen Tag kaputt. Okay. Also das hat Spaß gemacht, weil da hatte ich unglaublich viel Freiheiten, also es war richtig cool. Okay.
Was hast du da gemacht?
Das Medikästchen, das ist eigentlich das Gleiche wie bei Radio X. Aha. Weil bei Radio so sagen, dass da mir die, naja, sagen wir mal, die Strukturen da nicht so gefallen haben.
Gut, das brauchen wir nicht drauf einzugehen, ja, ist klar.
Ja, lassen wir stecken. Aber in Rüsselsheim hatte ich absolute Freiheit. Also die haben mir sofort 2 Stunden gegeben.
Oh, toll.
An einem Sonntagnachmittag und also das war richtig cool und die hatten richtig Bock drauf und ich hatte auch Bock drauf und ich hatte auch Spaß dran. Aber es war halt mega aufwendig. Also die Vorbereitung war relativ aufwendig, weil ich dann immer 2 Stunden Interview, das musste erstmal irgendwie
ein
Stück kriegen, dass da keine Pausen auftreten. Dann wurde es ehrlich gesagt auch immer schwieriger, wirklich interessante Gäste zu finden. Es waren ja auch, glaube ich, 60 Sendungen insgesamt, die ich gemacht habe.
Ui.
Und wenn du dann da immer einen sitzen haben willst, den du noch nicht kennst und der interessant ist für dein Publikum, wird es irgendwann dünn. Dann muss man einfach mal so sagen.
Ja, klar.
Und Ja, und dann habe dann den Podcast gemacht. Das hat mich ja dann auch schon ein bisschen eingespannt. Habe dann auch ein paar teilweise Maddys Nähkästchen hier zu Hause produziert. Habe es dann hingeschickt und dann wurde es auch gesendet. Aber irgendwann war das dann halt ein bisschen im Sand verlaufen. Aber ich habe da einen so guten Eindruck hinterlassen, glaube ich. Und bin da auch nicht im Groll gegangen. Und es war halt einfach ein Zeitproblem.
Ja, ja, klar. Aber ja, man muss halt irgendwo mal dann auch mal sagen, okay, das eine, das ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Das andere hört man auf. Wobei ich sagen muss, du musst ja nicht jedes Mal einen dir gegenüber sitzen haben. Du kannst ja selbst einen sitzen haben. Und da kann man ja auch eine Sendung machen.
Ja, frei nach Harald Junke, ne? Keine Termine und immer leicht einsitzen. Ja,
richtig. Lieber Matti, letzte Frage. Es gibt ja jetzt vielleicht dann doch 2 bis 25 Leute, die jetzt doch mehr Interesse haben bezüglich deiner Person. Wenn sie aber dann sich doch weiter informieren wollen, wo können sie das denn machen?
Auf meiner Homepage, mattimüller.de, ganz einfach.
Genau, das wollte ich doch. Lieber Matti, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir erstes Mal die Zeit genommen hast. Und wir werden das dann natürlich logischerweise dann nochmal ein bisschen schnippeln. Sage ich jetzt ganz einfach mal. Nein, das werden wir natürlich nicht machen, denn bei uns werden nämlich dann alle Interviews nämlich 1:1 auch rausgejagt. Lieber Matti, ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deine Zukunft, dass die Bücher wirklich in der Hälfte von Frankfurt und Offenbach den Bewohnern in den Regalen stehen, natürlich aber auch vorher gelesen, logischerweise, dass deine Podcasts auch immer noch durch die Decke gehen und dass du auch immer noch liebe Menschen findest als, ja, ich sag jetzt mal Interviewpartner oder als Partner überhaupt für irgendwelche Projekte, die du ja machst. Was gibt's denn als nächstes, um dich zum Abschluss, um dich dann noch mal, ich sag mal, zu präsentieren, wo bist du denn als nächstes Mal live zu sehen?
Als nächstes bin ich am 7. Juli, sehen wir. Das ist auch ein schönes Projekt, das heißt Pop meets Prosa. Das ist in Bad Vilbel, Lottelweil, das ist eine große Bühne, Sommer Emotions heißt die Veranstaltung. Es geht so über den ganzen Sommer, Veranstaltung. Und da trete ich unter anderem mit Tim Frühling auf und Susanne Reichert. Wir machen Texte und dazu ist Joyce's Poplieder. Also das ist so eine Crossover-Veranstaltung, wo wir mit einem Chor auf der Bühne stehen. Die singen von den Liedtexten dann zu eigener Geschichten oder Prosa oder Texten inspirieren, Gedankengängen, die wir dann vortragen. Und das ist so das nächste kommende Projekt. Ja.
So, dann werden wir das aber jetzt nicht nur im Interview erwähnen, sondern ihr könnt natürlich da draußen auch gerne nämlich dann die nächsten Tage bei uns auf die Homepage gehen, nämlich auf www.radiobembelffm.de, und da könnt ihr dann auch nochmal nachlesen, wann nämlich der liebe Matti für euch live da ist. Und nehmt alle bitte den dicksten Edding mit, für de Matti, nämlich de Edding für de Matti, und dann könnt ihr nämlich dann auch logischerweise auch Autogramme abholen, und Matti wird auch vorher dann natürlich Dehnübungen machen, weil natürlich diese Tausenden an Autogramme, die werden natürlich dann auch umgesetzt, gehe ich mal stark davon aus, oder?
Ja, dafür habe ich Leute, weißt du.
Es tut mir leid. Vergeb mir. Lieber Matti, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Und ich sage nur eins, bleib bitte gesund und halt die Ohren steif, gell?
Mach ich.
Okay, bis dann. Ciao.
Mach's gut. Tschö.